Dass Gott uns sieht, dass Gott dich sieht, dass Jesus dich sieht, ist, glaube ich, für niemanden eine große Offenbarung. Er sieht ja alle. Ja, und er sieht auch, in welcher Situation du bist, und er handelt. Und jetzt schauen wir uns mal den Text an. Aus 1. Mose Kapitel 16. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das heißt, ein Kind bekommen. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. So, wir sehen, da ist ein Misston da in dieser Beziehung. Die Hagar erfährt eigentlich hier eine ungewöhnliche Ehre, dass sie den Nachkommen zeugen soll für Abraham. Und das führt aber dazu, dass sie sich innerlich gegen ihre Herrin hier aufspielt oder erhebt. Und wir lesen hier, dass Abraham bereits 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Wo kam die ägyptische Magd her? Wie kommt eine ägyptische Magd zu einem israelitischen Ehepaar? Da müssen wir ein bisschen zurückblättern in der Schrift. Hausaufgabe, 1. Mose Kapitel 12. Da ist nämlich Abraham unterwegs mit seiner Frau Sarai. Und dann ist dieser Vorfall in Ägypten, wo der König von Ägypten Sarai sehr schön findet und sie dann abschleppen lässt und eigentlich gerne sie ehelichen möchte. Und ja, sich Gott ihm dann offenbart und sagt: Mein lieber Freund, das tu mal lieber nicht. Und der Pharao, der König von Ägypten, gibt dann auch die Frau von Abraham zurück an Abraham. Und weil das dem Pharao so peinlich ist, so unangenehm diese Situation, und natürlich entspricht es auch den orientalischen Bräuchen, beschenkt er Abraham über die Maßen. Mit Gütern, mit Kamelen, mit Schmuck, mit Gold, mit Vieh und auch mit Knechten und Mägden. Und ich habe das mal nachgelesen bei den alten Rabbinern, die ja auch Aufzeichnungen haben von der Zeit der Tora, des Alten Testaments. Und die schreiben, dass die Magd, die der König von Ägypten dem Moses mitgegeben hat, das war eine Tochter Pharaos. Ups, jetzt hat die ganze Situation plötzlich tut sich uns ganz anders auf. Pharao war ja damals kein ABC-Schütze, das war ein mächtiger Herrscher, der über große Ländereien verfügt hat, über eine starke Armee verfügt hat. So, und der gibt jetzt also seine Tochter, war vielleicht nicht die erste Tochter, vielleicht hatte er auch mehrere, die gibt er also dem Abraham mit als Magd. Das ist das eine. Dann, wie geht es dieser Tochter Hagar, dass sie nicht mehr im Elternhaus, im Palast des Königs residiert mit Dienerinnen und allem Möglichen? Jetzt ist sie plötzlich selbst Dienerin. Und hier in einer unschönen Situation, nämlich, dass sie hier noch dazu einem Ehepaar mit einer fremden Religion, also die den Gott Israels anbeten, dass sie jetzt bei diesem Ehepaar gelandet ist. Und wir schauen, wie sich diese Situation entwickelt. Und er ging zu Hagar ein, sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Die Sarah hat sich dann beschwert: Hey, guck mal, sie benimmt sich schlecht. Und Abraham gibt ihr Freier und sagt, mache mit ihr was Gutes in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. Also demütigte heißt, sie hat sie schlecht behandelt, schikaniert. Da floh sie vor ihr, kann man nachvollziehen. Und der Engel des Herrn, das ist also nicht ein Engel, sondern das ist der Engel des Herrn. Und viele Bibelausleger sind sich darin einig, das ist Jesus. Jesus sieht deine Not. Und so wie er hier bei einer Frau ist, die nicht mal eine Anbeterin des Gottes Israels ist. Liebe Freunde, wie viel mehr ist er bei uns? Denn wir sind Kinder des Bundes. Amen. Kinder des neuen Bundes. Da floh sie vor ihr und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Das ist schon mal interessant. Schur, haben wir alle gelernt im Erdkundeunterricht, ist wo? Genau, in Ägypten. So, die Ägypterin, die jetzt schon 10 Jahre bei Abraham und Sarah gelebt hat, hat Stress zu Hause mit ihrer Herrin, sie flieht, Jesus erscheint ihr, er sieht die Situation und spricht sie dann auch an und sie befindet sich auf dem Weg zurück nach Ägypten, nach 10 Jahren. Und man muss sich fragen, was hat denn die Hagar in diesen 10 Jahren bei Abraham und Sarah erlebt? Wir lesen weiter, Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und im Kapitel 21, 1. Mose, Vers 5, da heißt es, Abraham aber war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Also 86, Ismael wird geboren, 100, Isaak wird geboren. Das heißt, Hagar und Ismael sind dann 14 Jahre bei Abraham und Sarah, richtig gerechnet, ja, 86 auf 100. Und vorher ist sie schon mal 10 Jahre ungefähr bei Abraham und Sarah. Also Hagar war echt eine lange Zeit bei Abraham und Sarah. Und was ist in diesen vielen Jahren mit ihr geschehen? Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Im Alter von 5 Jahren war das normalerweise. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Der Engel des Herrn spricht die Hagar an am Brunnen bei ihrer ersten Flucht. Sie flieht später nochmal. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, und er sprach, Hagar, Magd Sarais. Es ist immer so schön, wie korrekt Gott ist. Da stimmt alles, Adresse, Name, Funktion. Gott ist sehr genau. So wie beim Beten, unser Vater im Himmel. Name und Adresse ist bekannt. Amen. Jetzt ist nur noch unser Auftrag, dass wir auch uns ihm zuwenden. Er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du? Und das klingt jetzt so banal. Woher kommst du? Und natürlich ist das auch eine Frage, die auf das Innenleben von der Hagar abzielt. So, hey, wie geht's dir eigentlich? Aus welcher Situation kommst du? Was ist denn gerade los? Warum bist du denn hier an dieser Wasserquelle? Und wohin gehst du? Was hast du vor? Was sind denn deine Pläne? Wohin führt dich dein Weg? Und das fragt Jesus dich heute Morgen auch. Und es ist gut, wenn Gott die Fragen stellt. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Wir haben ein neues Jahr vor uns. Und was ist denn dein Weg? Und der Engel des Herrn ist da. Es ist ja nicht so, dass sich Gott vor uns verstecken würde. Es ist ja gerade umgekehrt. Wir verstecken uns vor Gott. Wir kriegen ihn gar nicht los. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ziemlich oft. woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Was hatte denn Gott mit Hagar vor? Wir glauben, dass Gott jedes Menschenleben sieht. Also ich glaube das zumindest. Und ich glaube, dass er für jeden Menschen einen Plan hat. Die wenigsten aber fragen nach dem Plan Gottes und deswegen leben auch die wenigsten im Plan Gottes. Leider auch in Gemeinden. Gottesdienstbesuch ist Teil vom Plan, okay? Aber das ist nicht der ganze Plan. Was wollte denn Gott von der Hagar? Das war doch kein Zufall, dass sie ausgerechnet bei diesem israelitischen Führer, Leiter landete, bei Abraham, dem Mann der Verheißung. Gott wollte das. Er hatte einen Plan für die Hagar. Gott wollte, dass Hagar dort in diesem israelitischen Haushalt den Gott Israels kennenlernt, das Bundesvolk kennenlernt. Und so wie Gott ja damals in Mose ist es niedergeschrieben, wenn ein Fremdling zu euch kommt, dann nehmt ihn auf wie einen von euch, der soll bei euch leben, er soll sich dem Gesetz unterordnen, der darf an den Gottesdiensten teilnehmen, der darf an der Anbetung teilnehmen, ob Mann oder Frau oder Kind, spielt gar keine Rolle. So all das hatte Gott für Hagar vorbereitet, dass sie ein Teil wird vom Bundesvolk Gottes. Die ganze Geschichte wäre anders verlaufen. Ismael, wissen wir, die Nachfahren heute, das sind die Muslime zum ganz großen Teil. Eine völlig andere Entwicklung hätte die Welt genommen, wenn die Hagar dem Plan Gottes gefolgt wäre. Und jetzt hat dieser Engel des Herrn auch noch so eine attraktive Einladung dabei. Demütige dich unter die Hand, unter die Hände deiner Herrin. Oh ja, das möchten wir alle hören. Wenn dann einer am Sonntagmorgen hinter der Kanzel steht und zu dir sagt, demütige dich unter den Pastor, unter die Ältesten. Ach ja, du hast mir gar nichts zu sagen. Bin freier Mensch. Wir sind ja alle froh, dass wir jetzt erwachsen sind, unseren Eltern entkommen, den Lehrern sowieso. Endlich können wir machen, was wir wollen. Wohin führt's? Das sehen wir an unserem eigenen Leben. Da, wo wir heute stehen, da haben wir uns ja selbst hingebracht. Und wenn du zufrieden bist mit dem, wo du heute stehst, dann sage ich nur Halleluja, dem Herrn sei Lob und Dank. Aber wenn du nicht zufrieden bist, dann könnte heute Morgen die Botschaft des Herrn für dich sein, demütige dich, kehre um, kehre zurück zu deiner Herrin. Und ich übertrage das jetzt auf die Gemeinde. Die Versorgung Gottes für die Hagar war beim Volk Gottes. Das Volk Gottes sitzt heute Morgen hier. Der Plan Gottes für dich, für dein Wachstum, persönlich, geistlich. Und jetzt bitte dick und fett rot anstreichen. Und insbesondere, was deine Berufung angeht, ist die Gemeinde. Deine Berufung entwickelt sich in der Gemeinde. Es ist keiner hier heute Morgen, der keine Berufung hat. Viele finden nicht mal in ihre Berufung und das nach 10, 20, 30 oder sogar 40 Jahren Leben mit Jesus. Das kann nicht der Plan Gottes sein. Und sich in die Gemeinde einordnen, zusammen mit Menschen, die fehlerhaft sind und die vielleicht manches auch ganz anders sehen, vielleicht auch theologisch anders sehen als du. Und da soll ich mich jetzt unterordnen und einordnen unter diese Herrin Sarai, die mich gedemütigt hat, die mich schikaniert hat, schlecht behandelt hat. Und jetzt kommt hier der Engel des Herrn und sagt zu mir, demütige dich unter die Hand der Herrin. Das ist, ja, wir erkennen an dem, wie mühsam es ist, das anzunehmen, was für ein riesiges Wachstumspotenzial da drin liegt. Der Feind will uns das rauben. Der Feind will uns die Augen verblenden und verschleiern, dass wir nicht erkennen, dass gerade in diesem Demütigen das allergrößte Wachstumspotenzial steckt. Woher weiß ich das? Ich weiß das aus der Bibel. Weil Paulus schreibt, ich glaube 1. Korinther Kapitel 15, wo er sagt, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und die Gnade Gottes an mir ist nicht vergeblich gewesen. Er hat die Hälfte vom Neuen Testament geschrieben, viele Gemeinden gegründet, wunderbare Offenbarungen von Gott erhalten und vieles mehr. Und durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. In meiner Berufung lebe ich, sagt Paulus oder schreibt Paulus, weil ich Gnade von Gott empfangen hat. Und wer empfängt denn Gnade? Jakobus Kapitel 4, Vers 7, Vers 6. Wer empfängt Gnade? Den Demütigen schenkt der Herr Gnade. Und jetzt muss ich heute Morgen fragen, wir sind ja unter uns, wer von euch ist denn demütig? Ja, da lacht ihr. Ich meine das ganz ernst. Wir können doch nicht gegen Gottes Wort lügen und sagen, ich bin nicht demütig. Weil wenn ich sagen würde, ich bin demütig, dann wäre ich ja nicht mehr demütig. Das ist natürlich Käse. Natürlich dürfen wir mit der Bibel übereinstimmen. Und wenn du wirklich demütig bist, dann darfst du auch sagen, ich bin demütig. An eurer Reaktion weiß ich jetzt gar nicht, was ich ablesen soll. Vielleicht wisst ihr selber nicht. Wo stehst du denn? Woher kommst du? Wohin gehst du? Demütige dich. Oh. Und nochmal, der Platz, wo der Herr dich haben möchte, du sitzt heute Morgen nicht zufällig hier, ist genau diese Gemeinde. Da drin ist deine Berufung vorbereitet. So, und die Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Sie ist in dieser äußeren Handlung. Aber sie tut auch das, was der Engel des Herrn sagt. Sie kehrt nämlich tatsächlich zurück zu ihrer Herrin. Wir haben das ja gerade eben gesehen, nochmal für 14 Jahre, bevor es ein zweites Mal geht. Und Gott wollte Hagar trösten, versorgen, auf den richtigen Weg bringen und natürlich mit dem Volk Gottes in Verbindung bringen. Abraham, lesen wir weiter, war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, circa 5 Jahre alt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und jetzt sehen wir, wie die Geschichte weitergeht. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Im Hebräischen sich lustig machen, verspotten oder spotten. Und Paulus greift genau diese Situation in Galater 4, Vers 29 nochmal auf, wo er schreibt, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen, den Sohn der Verheißung, Isaak, verfolgte, so ist es auch jetzt. Das war damals die Botschaft an die Galater. Und er bezieht sich auf diese Situation. Der Ismael hat sich nicht nur lustig gemacht und gespottet über den Isaak, sondern er hat ihn drangsaliert und verfolgt. Wir sehen, nicht nur die Hagar. Nach 14 Jahren Leben bei Abraham und Sarah vom Ismael, 14 Jahre hat er mit seinen Eltern praktisch verbracht. mit dem Volk Gottes, mit dem Bundesvolk, Anbetung erlebt, Feste des Herrn erlebt, Gottes Eingreifen erlebt, 14 Jahre. Und nach 14 Jahren ist das, was von ihm gesagt wird, er verspottet den wahren Erben. Und so wie sich die Hagar aufgelehnt hat gegen die Sarah, so lehnt sich auch der Ismael auf gegen Sarah. Und das ist das Ergebnis, was die Mutter Hagar an ihren Sohn weitergegeben hat. Und wir müssen uns natürlich auch immer wieder prüfen, was wir an unseren Kindern weitergeben. Nicht nur in der direkten und gezielten kognitiven Kommunikation, sondern durch unser Verhalten, vielleicht auch durch Gespräche am Mittagstisch oder alles Mögliche, was dann bei den Kindern hängen bleibt. Gott sieht uns, und ich gehe gleich weiter zur nächsten Folie, aufgrund der Zeit. Ismael lebt also 19 Jahre bei Abraham und Sarah. Was hat er von Gottes Gnade verstanden? Jakobus 4,6, den Demütigen schenkt der Herr mehr Gnade. Sie ist zwar äußerlich zurückgekehrt zum Gottesvolk oder zum Bundesvolk, weil da auch Versorgung da war, aber in ihrem Herzen, die Hagar hat Ägypten verlassen, aber Ägypten hat nicht Hagar verlassen. Ägypten war noch in ihr drin. Und genau das hat sie auch weitergegeben an ihren Sohn Ismael. Da müssen wir bloß später noch die Geschichte lesen, wie sich der Ismael entwickelt hat. Ich denke, vielen von uns ist das auch bekannt. So, weil sie spottet, schickt Sarah sie abermals fort, beziehungsweise Abraham schickt sie abermals fort. Und wir kommen zum Abschluss. Dort am Brunnen, als Abraham sie abermals fortschickt, spricht nochmal ein Engel zu ihr, gibt ihr Versorgung. Ihr kennt vielleicht die Geschichte, Hagar ist fast am Verdursten, ihr Sohn Ismael auch. Sie sind in einer sehr notvollen Situation und in dem Augenblick spricht dann eben Gott zu ihr und hilft ihr. Und sie verlässt Abraham und Sarah endgültig. Hagar hatte eine zweite Chance. Wir wissen, unser Gott ist gnädig und barmherzig. Wir haben Gott sei Dank nicht nur zwei Chancen. Sein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Seine Gnade, seine Güte hört niemals auf. Gott sei Lob und Dank. Er ist der Gott allen Trostes. Gnade und Güte kommen von ihm. Und hier heißt es, der Herr ist gnädig und barmherzig. Und Gottes Absichten und Pläne mit dir sind unveränderlich. Dein Platz in der Gemeinde ist in der Gemeinde Gottes, ordne dich ein. Und da heißt es im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 6, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Die Gemeinde lebt natürlich vom äußeren Organisieren. Lobpreis muss da sein, das Team muss da sein, Beamer-Team, Lautsprecher, Kinderdienst, Kaffee am Ende des Gottesdienstes, ein Prediger, ein Pastor, all diese Dinge, das ist alles wichtig. Aber das Entscheidende steht, glaube ich, hier, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Und damit sind nicht die 15 Mitarbeiter gemeint, die den Sonntaggottesdienst gestalten oder vorbereiten, sondern damit sind wir alle gemeint. Und was das für eine tragische Konsequenz hatte, haben wir gerade gesehen bei Hagar und Ismael, dass sie eben den Willen Gottes nicht getan haben. Gar nicht. Sie sind geflohen. Sie sind zurück nach Ägypten. Hagar hat für Ismael eine ägyptische Frau gesucht. Sie ist ganz in dem Alten geblieben. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre du schon hier in die Gemeinde kommst. Und ich sage das bitteschön nicht vorwurfsvoll. Aber die Frage ist dann doch, wie viel Gemeinde ist denn in dir drin? Dass du den Willen Gottes von Herzen tust. Und wir ganz zum Abschluss möchte ich uns jetzt die Gelegenheit geben, mit diesem Wort aus Jesaja 1. Kommt denn, sagt der Herr. Habe ich dich denn vernachlässigt? Bin ich im Unrecht? Kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, der Heilige Geist spricht gerade zu einigen. Lass dir Zeit. Es ist gut, vor dem Herrn zu weinen. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wow, fantastisch. Das kann nur Gott. Wenn sie rot sind wie Purpur, weiß wie Wolle sollen sie werden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr das Gute des Landes essen. Manche sind willig, aber nicht gehorsam. Ja, Herr, ich komme, ich mache mit, ich bin da, aber sie sind dann leider nicht da. Mach ich, aber sie machen es nicht. Manche sind unwillig, aber gehorsam. Sie beißen die Zähne zusammen. Ich komme, auch wenn es mir wehtut. Jawohl, ich bin demütig, ich komme. Aber sie machen es unwillig. Willig und von Herzen haben wir gerade gelesen, Epheser Kapitel 6, Vers 6. Amen. Das ist unsere Diensthaltung. Willig von Herzen. Und hier sagt der Gott, wie die Sache ausgeht. Wenn ihr willig und gehorsam seid, sollt ihr das Gute des Landes essen. Geht es hier um Bausparverträge? Natürlich nicht. Was ist denn das Gute des Landes? Das ist die große Ernte, die Jesus mit uns und durch uns einholen will. Das ist das Gute des Landes. Prophet Haggai, noch einmal spricht der Herr, werde ich Himmel und Erde erschüttern. Und ich werde alle Nationen erschüttern, um die Kostbarkeiten der Nationen einzusammeln. Und liebe Freunde, das ist das, wo wir als Gemeinde heute stehen. Wir erleben, alle Nationen werden erschüttert. Das, was wir bis jetzt in Deutschland erlebt haben, ist noch gar nichts gegenüber dem, was kommt. Alle Nationen wird Gott erschüttern. Warum? Weil er sie erschüttern will, um seine Macht zu zeigen oder wie groß und stark er ist? Nein, damit die Kostbarkeiten der Nationen eingesammelt werden können, werdet ihr das Gute des Landes essen. Dazu brauchen wir alle Begabungen Gottes, um Menschen ins Reich Gottes hineinzurufen und zu Jesus zu führen, sie aus der Herrschaft Satans zu befreien, damit sie Jesus erkennen und gerettet werden. Amen. Lass uns beten. Jesus. Jesus, bitte hilf uns heute, wo wir vor dir stehen. Herr, dass du uns ein williges und gehorsames Herz schenkst. Dass wir nicht abirren von deinen Wegen. Herr, wir vertrauen ganz und gar auf deine Gnade. Du sagst in deinem Wort, verlasst euch ganz auf die Gnade Gottes. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Herr, das will ich auch von mir sagen können. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Lieber Vater im Himmel, heute Morgen bitten wir dich, dass du deine Gnade ausgießt über deine Gemeinde, über jeden Einzelnen von uns, dass wir deinen Willen erkennen und tun im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.